Selbstverständlich positiv, der Podcast. Es ist wieder Donnerstag. Damit herzlich willkommen zu Selbstverständlich positiv,
der Podcast.
Hallo Heike.
Hallo Dominik.
Hallo liebe Zuhörenden. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Heike, wen treffen wir heute? Um was geht's?
Heute treffen wir Christopher und Christopher wird unser neuer Kolumnist oder ist einer der neuen Kolumnisten. Ja. Und es ist ja schon so ein bisschen Tradition, dass wir die neuen Kolumnistinnen dann auch mal in der eigenen Folge vorstellen. Und das machen wir heute mit Christopher. Wir haben es ja bereits gemacht mit Barbie Breakout, ihr erinnert euch, die zweite Folge, glaube ich. Und jetzt vor kurzem haben wir Florian vorgestellt.
Ja.
Wer noch fehlt, ist natürlich Katja.
Katja, kannst du uns hören? Bitte ins Studio kommen.
Genau, da arbeiten wir noch dran. Das sollen wir auf jeden Fall auch noch machen. Wir müssen Katja nur noch mal ganz tief in die Augen blicken, dass sie es auch macht. Genau, und heute stellen wir Christopher vor und sprechen mit ihm über sein positives Leben, über die Selbstverständlichkeit, mit der er heute sein Leben lebt. Und genau, und ich freue mich aufs Gespräch.
Ja, ihn habt ihr schon in Folge 23 gehört. Da ist er mit seiner Kolumne bei uns gestartet. Heute hören wir wieder eine Kolumne von Florian. Viel Spaß bei Armes Girl für die Zellen und dann später zurück mit Christopher.
Bei Sexdates bin ich ja total altmodisch. Nicht, wie ihr jetzt meint, mit Licht aus oder vorher erstmal was trinken gehen. Nein. Mit Darkrooms, Sexclubs und wilden Saunen. Für mich ist Sexualität stark mit diesen Orten verknüpft und allen voran mit der Möglichkeit des persönlichen Kennenlernens. Offline-Dating since 1978. Ein Augenkontakt, ein Zuprosten und ich verschwinde ins dunkle Hinterzimmer. Ich habe die Technik über 20 Jahre lang perfektioniert. Höchste Zeit also, nun nach der Pandemie zu schauen, ob sie noch zu funktioniert. Viele sind ja während der Pandemie komplett ins Digitale umgestiegen. Erst mit den KollegInnen zoomen und dann auf Grindr, Geromeo, Scruff und Co. nach der perfekten Person zum Austausch von Körperflüssigkeiten suchen. Mein Kumpel Bernd zum Beispiel, er schwört auf diese Plattform. Ein paar Klicks und zack. So zumindest die Theorie. Allerdings klappt das mit den paar Klicks und vor allem mit dem Zack seit geraumer Zeit bei ihm, 39, Dauersingle, nicht mehr ganz so einfach, wie es die Werbung verspricht. Er betreibt Schutz durch Therapie, steht auch so in seinem Profil. Und das ist wohl für viele ein Problem. Immer noch. Drum hat er jetzt seine Strategie geändert und schreibt, bin auf PrEP in seinem Profil. Holla die Waldfee, hat er zuletzt zu mir gesagt. Und du glaubst es nicht, das läuft wie früher. Und dann sagte er mir noch, das machen jetzt viele so. Mich macht das nachdenklich, traurig und ehrlich gesagt auch etwas wütend. Haben wir uns nicht die vielen Hashtags wie NoFilter, NoBodyShaming und schließlich auch die Angabe über den HIV-Status auf Dating-Plattformen aktivistisch erkämpft, um jetzt mit falschen Angaben punkten zu können? Ich muss also PrEP angeben, um bessere Dating-Chancen zu haben, als wenn ich Schutz durch Therapie angebe? So haben wir nicht gewettet, liebe Online-Gemeinde. Und ganz sicher nicht mit mir. Hab jetzt gleich mal mein Profil aufgehübscht. Hashtag selbstverständlich positiv. Das gefällt mir.
So, wie bereits angekündigt, sind wir zurück und sitzen nun hier mit Christopher Klettermeier. Herzlich willkommen, Christopher.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und auch mit dir möchten wir unser kleines Anfangsspiel spielen. Und die erste Frage lautet, wie alt bist du?
Ich bin jetzt 39.
Wie ist dein HIV-Status?
Positiv.
Seit wann lebst du mit HIV?
Seit dem 2. Januar 2014 und unwissentlich muss das ein paar Monate davor gewesen sein.
Schon erstaunlich, das so ganz genau zu wissen und vor allen Dingen auch so unwissentlich die paar Monate davor. Woher weißt du, dass es nicht ein paar Jahre sind?
Das hat sich irgendwie, das konnten wir irgendwie anhand meiner Viruslast sehen, wie lang die Infektion schon da gewesen ist. Also ich war sehr, sehr frisch diagnostiziert. Hm. Also es war sehr recent, als ich diagnostiziert wurde. Und natürlich das Datum, wo man diagnostiziert wird, an sowas erinnert man sich halt.
Okay, Mann. Was ist dein größtes Talent?
Da habe ich mir sogar was überlegt. Ich weiß aber nicht, ob es ein Talent ist. Aber
das macht nichts.
Ich habe einen außergewöhnlich guten Orientierungssinn.
Okay.
Das ist hilfreich, wenn man viel reist.
Und da kommen wir später nochmal hinzu. Das ist praktisch.
Ja.
Was ist dein No-Go beim Daten für dich?
Antriebslosigkeit oder das ist eine Leidenschaftlosigkeit. Langeweile sozusagen. Also wenn jemand da sitzt und einfach, wenn es da kein Engagement gibt oder wenn man, sowas halt.
Wenn nichts rüberkommt, ja, nachvollziehbar.
Was ist deine größte Schwäche?
Davon habe ich viele, nur ich weiß nicht, welche die größte ist.
Komm,
meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht immer so berauschend, sagen wir es so.
Okay. Deswegen auch Fotograf, das macht einmal Klick und dann ist gut.
Ja, genau. Deswegen so Film oder so, das war mir immer viel zu anstrengend. Da muss man an so viele Sachen denken und beim Foto einmal fertig und dann ist es fertig.
Dann machen wir mal schnell weiter, dass wir deine Aufmerksamkeit nicht verlieren. Womit können dich Menschen beeindrucken?
Mit Wissen, mit Talent und auch mit Leidenschaft.
Schön. Gut, wenn ich dich vorstellen würde, oder sagen wir mal, ich stell dich mal vor, als Autor und Fotograf, fühlst du dich damit wohl? Bist du komplett?
Ja, komplett. Es gibt immer so an viele Projekte, an denen ich arbeite, auch eben Künstlerprojekten oder Ausstellungen. Und jetzt arbeite ich auch an ein paar Podcasts. Aber ich glaube, die Beschreibung Autor und Fotograf trifft es am besten.
Dann sind wir ja Kollegen. An was für Podcasts arbeitest du denn?
Auch HIV und vor allem sexualitätsbezogene Podcasts, aber in der Schweiz. Also.
Worum geht's? Also was ist das Format?
Wir wollen ein bisschen auch international schauen. Also, dass wir da HIV, AIDS im internationalen Kontext ein bisschen auch betrachten, weil man in Westeuropa oftmals in einem Art goldenen Käfig sitzt und sehr oft nicht über die Grenzen schaut, wie es da aussieht.
Ja, erzähl uns doch mal ein bisschen was aus deinem Leben. Du lebst zwischen Österreich und Barcelona, richtig?
Ja, genau. Also in Wien und Barcelona, pendlich sozusagen. Und da ich eben sehr viel im Autorenbereich arbeite, ist es ganz angenehm, da muss ich nicht an eine Stadt gebunden sein sozusagen.
Und wie sieht dein Leben sonst so aus? Neben der Arbeit, hast du Hobbys? Was beschäftigt dich sonst so im Leben?
Naja, eigentlich so Hobbys, klassische Hobbys habe ich eigentlich keine, weil es einfach doch die Fotografie, die Kunst und das Schreiben, das ist quasi zum Beruf, aber zum Teil auch ein sehr nerviger Beruf geworden.
Okay.
Aber so nebenbei, ja, die Klassiker, Kunst, Ausstellungen, Reisen, solche Sachen.
Jetzt hast du uns ein bisschen was aus deinem aktuellen Leben erzählt. Wie sah dein Leben denn im Unterschied dazu aus, als du die HIV-Infektion diagnostiziert bekommen hast?
Also ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, aber es war einfach so ein Schnitt im Leben. Ein Kapitel ist zugefallen und ein neues hat sich geöffnet. Und das war einfach nur das Wort, das am prägendsten ist oder das mir am meisten dazu einfällt, ist einfach Angst. Diese Angst, was passiert jetzt, wie sieht die Zukunft aus, wie sieht man dieses neue Leben aus, weil ich wusste, es wird einfach alles betreffen.
Aber wie sah dein Leben vorher aus, also was hast du da gemacht, wo hast du deine Diagnose bekommen, Barcelona, Wien?
Ach so, ich war eigentlich als Fotograf unterwegs in Indien und habe da an einer Reportage gearbeitet mit einer Kollegin und da sind wir in so ein Meditationszentrum gegangen, in einen Ashram. Und aufgrund so alter Policies von denen musste man einen HIV-Test machen. Und ich habe mir gedacht, ja, kein Problem. Und dann mache ich dort einen HIV-Test und der ist plötzlich positiv. Und das war schon ein ziemlicher Schock.
So. Hat dich das komplett kalt erwischt? Also hattest du vorher nie darüber nachgedacht?
Niemals. Nie. Ich weiß, Jahre davor habe ich schon immer wieder HIV-Tests gemacht. Aber ich meine, das kommt halt im Heteroman-Dasein, war immer dieser Gedanke, ja, das betrifft mich ja nicht. Und es betrifft mich nicht.
Aber ich meine, wenn du gesagt hast, du bist viel gereist und auch als Fotojournalist viel gereist, weltweit, es ist ja schon so, dass die Hälfte der Menschen mit HIV eher Frauen sind. Und dementsprechend, als heterosexueller Mann, hast du ja wahrscheinlich Sex mit Frauen gehabt. Also gehe ich jetzt mal von aus, ohne dir nahe zu nahe treten zu wollen, aber liegt ja ein bisschen auf der Hand. Und trotzdem hast du dann nie, also auch auf Reisen, also vielleicht auch in Ländern, wo auch die Prävalenzen deutlich höher sind, hast du nie drüber nachgedacht?
Nein, vor allem wenn ich so auf Journalismusreisen war, dann war Sex kein Thema. Also bei mir, das war immer, das kam mir nie in den Sinn, als ich da unterwegs war.
Und was, wenn du sagst, irgendwie das hat dich, das war für dich nie ein Thema, das war für dich eher was in queeren, in schwulen Kreisen irgendwie Thema war. Was wusstest du denn über HIV zu dem Zeitpunkt?
Also zu meiner Diagnose wusste ich so, ich sage immer so ein gefährliches Halbwissen. So, man weiß, okay, ja, es ist heutzutage nicht mehr so schlimm und man kann normal damit leben, aber was genau, wie das genau aussieht, das war mir fremd. Also Nachweisgrenze war ein Begriff, den ich vorher nie gehört hatte. Und ich würde sagen, dieses klassische 90er, 80er Schulwissen. So, man hat die Bilder von Freddie Mercury und Philadelphia und dann so ein paar kleine Updates, wo ich so mitgehört habe, ah, okay, das ist kein Problem heutzutage, okay, passt.
Mhm. Was hast du gedacht, was denn jetzt mit deinem Leben passiert? Also du hast gedacht, alles wird sich jetzt ändern?
Also ja. Also,
was wäre da, also was dachtest du, was muss sich ändern, was kannst du nicht mehr machen, wo werden deine Einschränkungen sein? Also aus der Perspektive von damals jetzt.
Von damals, das war schon dieser Gedanke, okay, ich werde nie wieder Sex haben, ich werde nie wieder eine Frau kennenlernen und weil mit diesem Stigma werde ich einfach nie wieder begehrt werden oder gewollt sein und irgendwie, dass dieses vorherige Leben auch vorbei ist und es war schon diese einfach gerade ganz am Anfang, so in den ersten paar Minuten kam so eine Todesangst, so heißt das, dass ich jetzt in ein paar Jahren sterben werde, einfach so dieses eben gefährliche Halbwissen, wo man nicht genau weiß, was bedeutet das jetzt eigentlich.
Aber du sagst, also du sprichst sofort von Stigma. Das war dir schon klar, dass es eine stigmatisierte Infektion ist und dass da ein Stigma mit einhergeht? Also mir war das zum Beispiel nicht klar, als ich meine Diagnose zugegebenermaßen doch deutlich früher bekommen habe. Aber mich hat dieses Stigma erstmal überrannt, also überfallen. Für mich war das erstmal überhaupt nicht stigmatisiert.
Na, das war bei mir schon ziemlich, also schon irgendwo abgestempelt. So ist, also, na, das war schon sehr präsent.
Abgestempelt als was?
Outcast, würde ich sagen. Einfach so als, so man nimmt nicht mehr wirklich teil an der Gesellschaft oder einfach so Gedanken. Es ist sehr blurry eigentlich. Okay. Einfach, ja, ich kann es schwer beschreiben, aber es war schon so ein, es gab schon diese Stigmas, die irgendwo eingebrannt waren von früher.
Du hast mal geschrieben auf deinem Blog, dass dein Bild von der eigenen Männlichkeit einen Bruch erlitten hat damals. Was hat dich durch HIV weniger zum Mann gemacht? Was denkst du?
Damals war das schon so, ich bin mir einfach giftig vorgekommen. So, ich bin jetzt nicht mehr ein ganzer Mann. Es hört sich mittlerweile so dumm an. Aber damals waren es wirklich diese Gedanken, ich bin jetzt nicht mehr ein ganzer Mann oder sozusagen meine erlernten Strukturen wurden alle in Frage gestellt. Quasi, ich habe mich gefühlt wie Gebrauchtware. So, sowas will doch niemand mehr haben. Und Und da kommt eben das Sex-Thema und das Frauenthema und wie lerne ich deine Frau kennen mit so einem Stempel.
Mhm. Aber was glaubst du, was das mit deiner Männlichkeit zu tun hat? Ich meine, das ist ja erstmal eine Perspektive, die vielleicht vielen Menschen unabhängig von Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung zu tun hat, sondern dass man sagt, als Mensch bin ich jetzt beschädigt in Anführungsstrichen, weil ich eine Infektion habe, die gegebenenfalls auch weitergegeben werden kann, weil ich meine, darum geht es ja am Ende. Oder vor der Menschen Angst haben. Was ist das, also was hat deine Männlichkeit da so angekratzt?
Gute Frage. Es war irgendwie, was jetzt im gesellschaftlichen Kontext von mir erwartet wird, Zeugungsfähigkeit, kann ich Kinder bekommen? So Banalitäten irgendwo, jetzt so im Nachhinein. Aber auch eben als Fotograf musste ich einem gewissen Image entsprechen und habe mich auch so verhalten müssen vor Kunden und in gewissen Szenarien. Und diese Sache musste ich dann mal hinterfragen, okay, was ist denn da? Und vor allem, was Intimität, Sexualität betrifft, was für Bilder hatte ich da, was für veraltete Bilder hatte ich da? Und da musste ich eben mal hinschauen und das alles auch Intimität neu lernen und neu für mich definieren. So was bedeutet es jetzt auch für mich, ein Mann zu sein für eine Partnerin?
Was hat sich geändert?
Alles. ich bin viel selbstbewusster geworden, viel leidenschaftlicher, demütiger. Also ich würde sagen, mein Sexleben hat sich um einiges verbessert, weil ich einfach viel präsenter bin und es nicht mehr, anders gesagt, ich schätze es viel mehr wert, weil im Endeffekt, es wurde mir eine Zeit lang genommen durch HIV, einfach Sex, Intimität, die Möglichkeit, mich fallen zu lassen. Und jetzt, nachdem ich das neu erlernt habe, genieße ich es natürlich viel mehr.
Was hat dir dabei geholfen?
Viel Therapie. Einerseits ja Gesprächstherapie und ich glaube, das war ein großer Punkt und natürlich auch meine Familie, Freunde und ein interessanter Punkt auch war, oder ein wichtiger Punkt war eine Ex-Freundin, wo ich mich das erste Mal nach meiner Diagnose tatsächlich wieder verliebt hatte damals. Mhm. Und sie mir einfach gezeigt hat, hey, es ist kein Problem für sie.
Okay.
Und das war so ein Klick.
Schön. Wem hast du dich zuerst anvertraut? Ich meine, du sagst jetzt irgendwie, ich gehe davon aus, du bist wahrscheinlich auch in einem heterosexuellen Freundinnenkreis unterwegs gewesen. Da war das dann auch nicht so richtig Thema, HIV. Wie hat das Umfeld darauf reagiert? Konntest du mit denen offen darüber sprechen?
Also das Erste, was ich gemacht habe nach diesem Ashram, bin ich ins Hotel und habe meinen Bruder und meine beste Freundin angerufen und die waren so in der Nacht meine Lifelines. Meine beste Freundin emotional und mein Bruder hat mit mir recherchiert und so bin ich dann sukzessive auf meine Freunde zugegangen über die nächsten Monate, Familie und das war natürlich auch diese eigenartige Erfahrung, dieses, man muss es jemandem sagen oder man will es jemandem sagen, man will getröstet werden, aber man muss der Tröster sein und versichern, nee, es ist eh alles in Ordnung. Und diese Rolle war auch ganz interessant zu sehen.
Wie meinst du das, mit dem man will der Tröster sein, aber man wird getröstet, muss trösten?
Also oder andersrum? Jetzt gerade bei meiner Mutter zum Beispiel, so, ich weiß, diese Nachricht wird sie vollkommen fertig machen. Und eigentlich will ich nur in den Arm genommen werden, aber ich muss im Endeffekt sie in den Arm nehmen und ihr sagen, hey, es ist alles in Ordnung, es wird alles in Ordnung sein. Und das war irgendwie so eine eigenartige Rollenverteilung.
Mhm. Okay, verstehe.
Ist ja etwas, was wir auch öfter schon gehört haben, dass Menschen nach dem Testergebnis in so eine Situation kommen, dass wenn sie das erzählen mit der Intention, dass sie da Unterstützung bekommen, die auch am Ende auch bekommen, aber erstmal müssen sie selber trösten.
Ja,
Ja. Also das heißt, in deinem bekannten Kreis, Freundinnenkreis ist damit auch alles okay jetzt. Also die sind alle cool damit. Also
ich hab nie irgendwie eine eigenartige Reaktion bekommen. Das einzige Eigenartige war eher dieses, wie sollen wir jetzt damit umgehen, weil wir wissen, dass du nicht quasi als Opfer oder irgendwie so behandelt werden willst. Mhm. Und da war so ein anfangs so ein eigenartiges Hin und Her, mhm, bis jemand den Zynismus wieder rausgepackt hat und hat gesagt, hey, Christopher, toll gemacht. Mhm. Und drüber lachen. Mhm. Und das hat es irgendwie für uns da auch normalisiert. Mhm. Und ist halt so.
Mhm. Wenn man dich googelt, dann findet man nicht nur deinen Namen Christopher Klettermeier, sondern man findet auch Philipp Spiegel. Und in der ersten Zeit, als du über HIV geschrieben hast, hast du dieses Pseudonym benutzt. Warum? Also du hast ja eigentlich, wenn ich das so höre, sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Mhm. Du hast in deinem Umfeld auch nach der Trostphase auch Unterstützung bekommen. Das war jetzt erstmal nicht so ein Problem. Warum hast du dich trotzdem für ein Pseudonym entschieden?
Also zuerst war mal diese 2 Jahre nach der Diagnose, wo ich halt untergetaucht bin. Und da wollte ich eben auch noch sagen, was Männlichkeit betrifft, das hat ja auch meine Arbeit betroffen, eben wie ich gesehen werde. Und das konnte ich einfach nicht mehr liefern. Und nicht mehr das sein, was andere von mir erwartet hatten. Und das hat mich natürlich eben in diese Depression gestürzt. Aber irgendwo wusste ich will etwas mit HIV machen. Und im künstlerischen Bereich oder zum Schreiben, ich will was vermitteln. Ich will diese Erfahrung teilen. Aber ich habe mich einfach noch nicht getraut, unter meinem Klarnamen zu arbeiten. Das war so ein den Fuß mal ins Wasser geben, um zu sehen, okay, was sind dann die Reaktionen? Und natürlich auch ein bisschen so ein Schutzschild. So, wenn dann Reaktionen kommen, kommen die nicht auf mich und insbesondere kommen sie auch nicht auf meine Familie. Also auf meinen Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Das diente auch deren Schutz irgendwo. Und somit bin ich dann eben, da kamen dann die ersten Reaktionen und dann hat das Selbstvertrauen wieder ein bisschen angefangen und dann habe ich gesehen, okay, ja, das geht ja in eine interessante Richtung. Und da habe ich mich dann ein bisschen reingestürzt und irgendwann kam dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, das ist ja lächerlich, ich erzähle immer, HIV ist kein Problem, aber versteck mich da unter einem Pseudonym. Das kann es doch nicht sein, das ist ein bisschen widersprüchlich. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann lasse ich das auch sein. Und jetzt weiß ich noch nicht genau, was ich mit diesem Namen Philipp Spiegel machen soll. Aber irgendwo mal ins Exil schicken, oder?
Also keine Ahnung. Du trittst jetzt auch mit HIV als Christopher auf.
Genau, ja. Ja.
Okay. Warum hast du gesagt, dass du deinen Beruf nicht mehr ausüben konntest?
Weil er mir sehr als banal vorgekommen ist. Und es hat mich einfach nicht interessiert. Also ich konnte einfach nicht mehr. Ich musste was anderes machen. Deshalb war irgendwie alles zu. Ich habe diesen Schnitt gebraucht. Und gerade auch diese in den ersten Jahren, in diesen ganz schwierigen Jahren, konnte ich auch eben nicht mehr diese unter Anführungsstrichen Alpha-Rolle übernehmen, die man oft in der Fotografie übernehmen muss. Ich musste ein Team leiten, ich musste Leute dirigieren. Und irgendwo war im Hinterkopf dieses ich habe mir HIV eingeholt, wie sehr kann ich meinen eigenen Entscheidungen vertrauen? Und diese Zweifel haben eben auch beruflich da niedergeschlagen.
Du hast mal geschrieben in deinem Blog, ich hatte mir damals den Tag X erfleht, den Tag, an dem ich wieder mein normales Leben zurückbekommen würde. Ohne Virus, ohne Medikamente, ohne HIV. 2 Jahre verschwendete ich mit dem Warten auf diesen Tag, er kam nicht. Was meinst du damit? Was ist ein normales Leben? Was stellst du dir unter einem normalen Leben vor?
Das habe ich vor langer Zeit geschrieben. Weil ja, das ist die Frage, was ist ein normales Leben? Und damals war es schon so, ich habe es mir einfach weggewünscht. Ich wollte nicht HIV-positiv sein und habe irgendwie einfach gewartet auf einen Tag, wo ich mich selber wieder im Endeffekt akzeptieren kann und so insofern ein normales Leben führen, so mit mir selber im Reinen. Und da bin ich dann irgendwann draufgekommen, dass das würde auch nie gehen, weil allein diese Erfahrungen, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, die haben einfach zu mir beigetragen, zu meiner Persönlichkeit, zu meinen Erfahrungen. Und deswegen, es gibt keinen Weg zurück. Man kann nicht zurückblicken und es ist eine sinnlose Aufgabe, sich an die Vergangenheit zu wenden und die herbeizuwünschen.
Was hat es gebraucht, dass du das einsiehst?
Zeit, glaube ich. Zeit und da gibt es ja einfach diese Trauerphase, noch diese Akzeptanz, dieses Gut, es ist einfach so und es wird nie wieder so sein wie früher. Und ich sehe da immer diese Covid-Parallelen, weil da gab es gerade am Anfang der Pandemie auch dieses, irgendwann wird es wieder normal werden, aber so wie früher wird es einfach nicht mehr. Wir haben jetzt alle diese Erfahrungen gemacht und jetzt sind wir um diese Erfahrungen reicher.
Zumindest wissen jetzt alle, was eine PCR ist und eine nicht nachweisbare Viruslast.
Und eine FFP2-Maske.
Ja.
Das mit der PCR, das ist ja für uns sehr nützlich, ne? Also stimmt. Auch mit der nicht mehr nachweisbaren Viruslast. Ja. Das
hat es zur Bildung beigetragen.
Genau.
Danke, Covid.
Du sagst, du hast jetzt eigentlich ein viel besseres Sexleben als vorher und dass du auch eine sehr früh eine positive Erfahrung gemacht hast mit einer Ex-Freundin. Wie ist es denn allgemein so beim Daten für dich? Wie gehst du damit um? Also du bist, so wie ich das rausgehört habe im Vorgespräch, du bist Single vielleicht? Ja. Also bist auf jeden Fall unterwegs.
Mehr oder weniger.
Was würdest du sagen? Fällst du da gleich beim Daten mit der Tür ins Haus? Wartest du ein paar Tage, sagst du es gar nicht?
Das hat sich sehr verändert. Natürlich ganz am Anfang war diese Verunsicherung da, ob ich es überhaupt sagen soll und diese Angst vor der Reaktion. Und im Endeffekt, diese Angst gibt es immer noch. Ich gehe halt ganz anders damit um. Früher war es so, ich habe es halt irgendwie an eine große Glocke gehängt, wenn ich es gesagt habe. So auf die Art, ich muss dir jetzt etwas ganz Wichtiges sagen. Und dann weiß sie schon, okay, da kommt jetzt was Schlimmes und dann ist das Date schon eh zu Ende. Und mittlerweile... natürlich ist es immer so, wenn man jemanden kennenlernt, rattern halt so die Räder im Kopf und ich versuche irgendwie schon in einem Gespräch vorzuhören, okay, wie könnte sie vielleicht reagieren, wenn ich sage, ja, ich habe da bei einer NGO gearbeitet, die mit HIV zu tun hat, und dann schaue ich ganz genau, okay, wie reagiert sie darauf?
Sowas sagst du?
Ja? Manchmal, ja.
Okay,
ja.
Okay.
Einfach, wenn ich mir nicht sicher bin. So, okay, wie könnte das sein? Und dann meistens erwähne ich es so nebenbei. So, ich schreibe viel über Sexualität, weil ich HIV-positiv bin und das sind Themen, die mich beschäftigen, oder über Sexual Health. Und im Endeffekt versuche ich so, mein Selbstvertrauen zu vermitteln, aber auch ihr Geborgenheit zu geben. So, hey, der kennt sich da aus, der hat das da unter Kontrolle. Das ist so ein Teil seines Lebens, aber es ist jetzt nicht ein überbordender Teil. Und das muss ich irgendwie vermitteln. Und ich glaube, dass für mich die sozusagen traurigsten Erfahrungen sind dann, wenn eine Frau sagt, ja, das ist kein Problem und ist happy und dann knutschen wir herum und dann geht es in die nächste Phase und dann kommt ihre Angst. So ist so einfach diese Fragestellung, ist man tatsächlich so offen und tolerant, wie man glaubt? Weil dann, wenn es tatsächlich dann um Sex geht, kommt dann schon irgendwie manchmal eine Angst. Mhm. Und das sind schwierige Augenblicke.
Was ja für mich aber auch so, also ich würde es nicht offen und tolerant beschreiben, sondern das sind so ein bisschen die Urängste, wenn ich mich nie mit etwas auseinandergesetzt habe. Und das ist ja eben in der heterosexuellen Welt so, dass sich die allermeisten noch nie direkt konfrontiert gesehen haben.
Genau.
Und das eine ist, und das finde ich ja schon, also da gibt es ja auch andere, die dann schon direkt irgendwie das gemeinsame Essen sich nicht mehr vorstellen können oder sich nicht mehr trauen, auf Toilette zu gehen. Und das andere ist, und das ist ja wirklich nochmal ein Schritt weiter, und das ist ja eigentlich die Stelle, wo es wirklich auch eine Relevanz haben könnte, ist ja eben beim Sex.
Genau.
Und da dann zu sagen, okay, jetzt habe ich mich, glaube ich, überschätzt, ich muss da vielleicht nochmal zwei Tage drüber nachdenken, finde ich eine ehrliche Reaktion und an der Stelle vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehbar, weil es da wirklich relevant ist. Mich ärgert es immer, wenn Menschen sagen, kann ich mir vorstellen, mit einer Gruppe von HIV-Positiven als Trainer zu arbeiten. Da denke ich so, ja, warum nicht? Also wo, das ist wirklich, finde ich, Allgemeinwissen. Da, wo es so ganz nah wird und wo man sagt, okay, ich will jetzt Sex mit jemandem haben und ich habe mich da noch nie wirklich mit konfrontiert gesehen. Das ist schon, und das, finde ich, hat nichts mit Toleranz zu tun.
Das stimmt, Und aber das sind eben diese Augenblicke, wo ich auch versuche, mich in sie reinzuversetzen, wo ich versuche zu denken, okay, wie war ich vor meiner Diagnose? Wie hätte ich darauf reagiert? Und deswegen, es sind einfach Momente, die ich sehr schade finde, aber ich kann sie komplett nachvollziehen. Und einfach, da muss man einfach irgendwie drüber stehen. Oder da habe ich einfach gelernt, drüber zu stehen und sagen, okay, ja, das ist sehr schade, aber ich verstehe es, kein Problem. Ein andermal oder reden wir drüber, trinken wir noch einen und sonst was.
Du hast vorhin gesagt, dass du dein Leben also komplett umgestellt hast, dass du auch deinen Job verändert hast, du hast dich selber stärker hinterfragt. Würdest du jetzt so retrospektiv sagen, es war auch eine Chance? Es war Zeit, es war auch wirklich, die Zeit war reif dazu und das hat mir jetzt den Kick und den Anstoß und die Möglichkeit auch gegeben, nochmal auch mein bisheriges Leben in Frage zu stellen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es hat, und lustigerweise bei gerade so der Therapie war HIV eigentlich nur sein Bruchteil der Themen. Weil das war einfach so ein Türöffner für all diese anderen Sachen, die sich in meinem Leben auch angestaut haben und Sachen, die ich wieder als heterer Mann nie hinblicken wollte und auch trainiert war, nicht hinzuschauen. Und das war einfach eben eine Möglichkeit, mich mal mit anderen Sachen zu konfrontieren oder mit mir selber zu konfrontieren und wie mein Leben vorher so war und vor den Sachen, vor denen ich immer weggelaufen bin und so weiter und so fort. Und ich kann mich gut erinnern, als ich diagnostiziert wurde in diesem Ashram, hat mir diese Frau gesagt, ja, für manche Leute entwickelt sich dadurch das Leben zu etwas ganz Positivem. Und damals wollte ich an die Gurgel gehen. Weil damals habe ich es natürlich nicht geglaubt.
Jetzt bist du ja einen sehr ungewöhnlichen Weg gegangen. Du hast, war eigentlich ein, finde ich, einen sehr spannenden Job gehabt, als Fotograf in verschiedenen Settings zu arbeiten. Und hast das alles letztendlich so, zumindest in dieser Form hinter dir gelassen und hast jetzt HIV zu deinem auch beruflichen Inhalt gemacht. Was hat dich dazu motiviert?
Ich
also
glaub,
nicht, dass ich mich da nicht aus dem Fenster lehnen durfte, weil ich es selber gemacht habe, aber dann doch noch zu einer bisschen anderen Zeit und mit ein bisschen
einfach,
anderen Hintergrund auch.
Einfach, ich glaube, diese Faszination, wenn man sich so intensiv mit einem Thema beschäftigt, erkennt man immer mehr Aspekte darin. Und lustigerweise, ich will jetzt auch langsam wieder in diese Fotografie auch gehen. Also das kommt jetzt langsam wieder, aber gerade eben so HIV im internationalen Bereich auch. Ich weiß
nicht. Was fasziniert dich daran?
Ich glaube, weil es alles in einer Gesellschaft betrifft. Also Moralfragen, Sexualität, Gesellschaftsstrukturen, ich weiß nicht, es hat einfach eine gewisse Faszination.
Vor allen Dingen Machtstrukturen.
Das auch.
Du schreibst außerdem auf deiner Webseite, dass du dir Online-Kommentare zu HIV-Artikeln durchliest, weil du es wichtig findest, mit dieser anderen Welt auseinanderzusetzen. Warum ist das so wichtig für dich?
Weil es auch eine Realität ist. Und es ist zwar nicht der, in der ich mich wohlfühle oder in der ich Freunde habe oder sonst was, aber es ist einfach wichtig zu wissen, wogegen, wen muss man noch aufklären, wen muss man eigentlich noch erreichen? Mit wem sollte man eigentlich weiterhin sprechen, um gegen Diskriminierung vorzugehen, um Wissen zu verbreiten.
Zieht dich das nicht runter? Weil, also wenn ich mir so unter Artikeln über Rassismus die Kommentare teilweise durchlese, da werde ich eher traurig und verstimmt, anstatt dass ich irgendwas, dass mir das irgendwas gibt.
Ganz unberührt lässt mich natürlich nicht. Und nach einer Zeit muss ich auch aufhören, aber so immer wieder reinschauen kann auch ganz amüsant sein, einfach zu wissen, ich habe jemanden so wütend gemacht, dass der ja jetzt wild in seine Tastatur hämmert, dass es macht.
Also das sind deine Artikel, unter deinen Artikeln.
Genau, ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Da muss ich manchmal einfach drüber lachen. Aber natürlich, zu viel davon, da braucht man dann auch mal eine Pause.
Mhm. Wenn du jetzt sagst, so HIV ist jetzt auch mehr zu deinem Lebensinhalt geworden, also auch beruflich und auch in dem, was dich beschäftigt und was dich auch perspektivisch, was du auch noch vertiefen willst. Was ist denn deine Mission dahinter?
Puh, ich weiß nicht, ob ich eine Mission habe. Ich mache es jetzt einfach mal und schau, wie es weitergeht und was dadurch passiert. Aber ich glaube, im Endeffekt geht es mir einfach um das Wissen zu vermitteln, um über HIV aufzuklären. So ein bisschen auf die Art, als ich diagnostiziert wurde, habe ich Informationen gesucht und habe ich auch Leute gesucht, die mir zeigen konnten, es gibt ein normales Leben damit und so weiter und so fort. Und im Endeffekt versuche ich irgendwo mit mir selber von damals zu kommunizieren und zu erzählen, okay, gewisse Sachen gehen halt nicht mehr so gut, manche Sachen sind sicher schwieriger geworden, andere Sachen sind dafür einfacher geworden oder einfach anders geworden. Und ich glaube, darum geht es mir ein bisschen.
Würdest du sagen, dass du heute selbstverständlich positiv lebst?
Ja, selbstverständlich.
Was bedeutet das denn für dich? Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen.
Ich glaube, dass ich es mir einfach nicht mehr ohne vorstellen könnte. Also einfach weil es so ein Thema in meinem Leben geworden ist, ja, ist schwer zu beschreiben.
Okay.
Würdest du an manchen Stellen, denkst du darüber nach, ob das jetzt opportun ist, darüber zu reden? Also in manchen Situationen, keine Ahnung, beruflich, privat, öffentlich, dass du vielleicht denkst, ah ja, okay, na, hier erzähle ich das. Also nicht, dass man es immer erzählt, aber manchmal ergeben sich ja Situationen, wo es einem jetzt so rausrutschen würde, weil es ganz normal und ganz selbstverständlich zu deinem Alltag gehört und wo du dich dann aber bremst und sagst, nee, das ist jetzt hier nicht opportun.
Ich glaube, eigentlich nur wenn es sozusagen relevant ist, sage ich es oder wenn es irgendwie ins Thema passt, aber ich erwähne es nicht jedes Mal bei jedem Thema.
Nee, das ist schon klar. Die Frage ist eher das Gegenteil. Glaub, gibt es Situationen, wo du sagst, hier erzähle ich das, hier erwähne ich das ganz bewusst nicht? Egal, ob es Thema wird, ob es nicht Thema wird. Also hier wird es auf gar keinen Fall jemand erfahren.
Mir fällt jetzt keine Situation ein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so ist, dass es einfach Situationen gibt, wo ich mir denke, nein, lieber nicht. Hier sage ich es mal nicht. So was Konkretes fällt mir jetzt nicht ein. Aber was mir dazu schon einfällt, ist, dass dieser offene Umgang, ein Grund dafür war auch irgendwo eine Art, genau um solche Sachen auch zu vermeiden. Also ich kann mich erinnern, kurz nach meiner Diagnose war ich so bei einer Geburtstagsparty und dann haben ein paar Mädels gesprochen und da lief gerade irgendwie Queen im Radio oder war halt Queen zu hören, kam das Thema HIV und sagt eine, ich hätte lieber Krebs als HIV. Und das war so ein Ding, wo ich was sagen wollte, aber damals war ich noch eben neu diagnostiziert und ich wusste nicht, okay, was sage ich jetzt? Sage ich, wenn ich jetzt zu viel sage, wird sie vermuten, dass ich HIV-positiv bin und einfach das war so eine ganz strange Situation.
Okay, was hättest du denn sagen wollen?
Bist du angrennt?
Wie bitte?
Ein Wiener Ausdruck. ob sie noch alle Tassen im Schrank hat.
Ja, das kann ich nachvollziehen, weil im Grunde könntest du ja eigentlich auch genauso gut aufgeklärt sein und so nennt man das ein Ally sein, ja, also ein Verbündeter von HIV-positiven Menschen, aber wahrscheinlich durch deine noch so frische Nähe dazu.
Genau.
Würdest du dich direkt ertappt fühlen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, ja.
Das war wirklich dieses, wenn ich jetzt zu viel erzähle, dann scheine ich so ein bisschen das Licht auf mich und dann fangen die Leute an zu fragen, woher weiß der denn so viel?
Könntest du das jetzt?
Ja.
Ohne von dir zu erzählen?
Ja, schon. Ich würde dann sicher von mir erzählen, also aus Prinzip.
Aber, okay. Aber jetzt okay.
Aber ich glaube, ich würde es auch ohne mich zu erwähnen.
Haben dich eigentlich andere Menschen mit HIV so in diesem Prozess des selbstverständlichen Lebens mit HIV unterstützt? War es dir wichtig, dich auch mit anderen Menschen auszutauschen, von Erfahrungen von anderen zu profitieren? Also wir haben ja hier in Deutschland doch eine recht aktive Community von Menschen mit HIV, die auch so ein wichtiger Rückhalt sind, also wo ich mich auch mal auskotzen kann, wenn mir wieder jemand auf den Zeiger gegangen ist, wenn ich Diskriminierung erfahren habe.
Naja, in Wien war das damals noch anders. Ich weiß nicht jetzt, wie es jetzt ist, aber ich habe mich da einmal in so eine Community begeben und mir hat das gar nicht gefallen. Also da habe ich gerade am Anfang, da konnte ich nicht wirklich was anfangen damit. Da musste ich eher in mich selber gehen und mir gedacht, ja, das muss ich jetzt mal alleine machen und so weiterkommen. Und dann habe ich doch ein Mädel kennengelernt, auch im Kunstbereich tätig. Und das hat dann schon viel verändert. Das war dann sein Klick, wo dann das Leben einfacher geworden ist. Also dieser Austausch.
Gibt es einen Unterschied zwischen dem Umgang mit Menschen mit HIV in Barcelona oder in Wien?
Ja, schon. Also mir kommt schon sehr so vor, dass Barcelona ist halt eine sehr kosmopolite Stadt, auch eine sehr gay-friendly LGBTQ-Szene Stadt. Und ja, einfach so Dating-Beispiele. Ich meine, das sind auch extreme Beispiele. In Barcelona sage ich es und die Frau sagt, hey, ja, nimmst eh deine Medikamente, passt eh schon. Und in Wien kann man das durchs Küssen übertragen. Also das sind so die Extrembeispiele an Unterschiede.
Was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die vielleicht noch nicht so selbstverständlich positiv leben, wie du es heute tust?
Zeit nehmen, also so Schritt, Step by Step vorangehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich weiß, ganz am Anfang, nach der Diagnose, habe ich gesagt, okay, jetzt will ich auch rauchen aufhören und will das machen und das und das und das. Und natürlich funktioniert das dann nicht so einfach. Und wirklich nur einen Schritt nach dem nächsten. Nicht fünf Leuten in einer Woche erzählen, nicht fünf Freunden in einer Woche erzählen, sondern eine oder einer pro Woche und einfach so langsam angehen, das Ganze.
Aber lohnt es sich denn überhaupt?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein also für mich, das war so ein Befreiungsschlag, weil ich fand immer, man lebt ein bisschen so ein verstecktes Doppelleben, also ein Geheimagentenleben. So, wenn man mit jemandem redet am Tisch, habe ich immer bemerkt, wenn man die Buchstaben HIV sagt, dann wird man immer ein bisschen leiser. Also Kleinigkeiten, die, wenn man einmal irgendwie offen damit umgeht, einfach völlig wegfallen.
Schön. Hast du denn inzwischen noch aufgehört zu rauchen?
Ja.
Wow.
Schon mehrmals sogar.
Vielen, vielen Dank fürs Gespräch, Christopher.
Vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte.
Da sind sie vorüber, die 45 Minuten Gespräch mit Christoph, und wir sind wieder zurück.
Genau, und es war eine Premiere. Wir haben zum ersten Mal einen heterosexuellen Mann im Gespräch gehabt, oder?
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ich glaube schon.
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, du hast recht.
Ja.
Wow. Wow, das ist ja seltenst, ist das, es kommt sowas vor.
Ja, dass die der Minderheit sind.
In Folge 25 den ersten heterosexuellen Mann, na schau mal an.
Genau.
Ja, wie immer gilt auch für euch, da wir jetzt am Ende der Folge sind, Wenn ihr noch mehr hören möchtet, wenn ihr euch über unsere Kampagne informieren möchtet, selbstverständlichpositiv.de, wenn ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, besucht uns auf unserer Homepage www.selbstverständlichpositiv.de.
Genau, und wenn ihr vielleicht vor Ort kleine Veranstaltungen zu diesem Thema plant oder Diskussionsrunden oder euch dem Thema widmen wollt, Aktionen dazu machen wollt, dann lasst es uns wissen. Wir unterstützen euch bei der Publikation, bei der Bewerbung und würden das natürlich auch gerne auf unsere Homepage setzen und damit auch veröffentlichen. Wir freuen uns auf eure Aktionen und auf euer Feedback.
Ganz genau. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet.
Natürlich.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Selbstverständlich Positiv, der Podcast. Eine Produktion der Deutschen AIDS-Hilfe mit freundlicher Unterstützung der Barmer Krankenkasse. Moderation und Redaktion Heike Gronski und Dominik Jalö. Schnitt Florian Brandt, Musik Stefan Reinhold.
Und wir bedanken uns ganz herzlich bei den vielen Aktivistinnen der HIV-positiven Community für die Konzeption und Entwicklung dieses Podcasts.
Selbstverständlich positiv, der Podcast.